In der heutigen Episode erfährst du, wie du LinkedIn organisch nutzt, um Reichweite für dich und dein Unternehmen aufzubauen. Du erfährst, wie viel Content macht denn eigentlich Sinn und woraus besteht eine gute Content-Strategie. Und zu allerletzt erfährst du, was hat das Ganze eigentlich mit Hörspielkassetten zu tun. Du musst also unbedingt dranbleiben. Ich mache das jetzt ganz einfach so. Ich produziere jetzt jede Menge Experten- und Expertinnen-Content in meinem Fall, poste den auf LinkedIn, dann gehe ich da viral. Gibt es das überhaupt? Baue mordsmäßig Reichweite auf und mein Marketing ist ein Haken dran. Oder Patrick, das klingt nach einem mega guten Plan.
Ja, ich glaube, wir brauchen da nochmal so eine schlaue Expertenstimme. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir unseren Wiederholungstäter heute begrüßen dürfen. Den Thomas Herzberger, der ist uns sehr ans Herz gewachsen, nicht nur didaktisch. Und er ist Co-Founder von Schaffensgeist, Autor von Branding mit LinkedIn und schaut halt, ne, wie kann man sich als Mensch, als Unternehmen auf LinkedIn sichtbar positionieren. Und im besten Fall halt, ne, ohne Buzzword-Bingo, mit klarer Haltung. Und deswegen freue ich mich sehr auf deine Perspektive. Aber erstmal, Thomas, hast du natürlich die Chance, wie gewohnt, das Intro zu ergänzen und zu korrigieren natürlich. Schön, dass du da bist.
Ja, Gude und herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Und viel zu ergänzen gibt es da eigentlich nicht, abgesehen davon, dass wir auch selber noch einen Podcast haben mit der LinkedIn Lounge und seit ungefähr 6 Monaten einen kleinen Zwergpudel, der hier mehr Freude macht, als ich tatsächlich dachte.
Oh, ein Zwergpudel, ich habe einen Maltipoo.
Ja.
Das ist quasi wie ein Zwergpudel, nur fluffiger.
Und jetzt ist natürlich so, es gibt Menschen, die sind intrinsisch motiviert und gehen in die Social Feeds rein und erzählen nicht nur, was sie tun und welchen Hund sie haben, sondern im besten Fall teilen auch ihr Fachwissen. Das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, diese intrinsische Motivation. Und wie schafft man es bei Menschen, diese Motivation auch zu wecken, darüber zu reden, was man weiß und was man tut?
Also Patrick, wenn du mich jetzt ehrlich fragst, meine Content-Strategie wird mehr Hunde-Content sein. Deswegen habe ich diesen Hund angeschafft. Das war für mich ein Business-Investment und ich dieses Fachwissen teilen, das ist, glaube ich, so 2020, das lassen wir lieber mal sein. Mehr Hunde-Content.
Das heißt, du kannst aber der Steuer angeben, Thomas, oder?
Das ist der Plan. Das ist der Plan. Was glaubst du, wie teuer so ein Hund in der Anschaffung ist?
Ich weiß das, ich habe auch einen.
Jetzt, wo ich sage, will ich es euch wirklich mal machen. Also nein, um eure beiden Punkte, Fragen aufzugreifen. Es ist tatsächlich schwieriger geworden, mehr Reichweite zu bekommen auf LinkedIn. Früher hat man ja mal 2, 3 gute Gedanken gehabt und schon hat man hier über 10.000 Impressions generiert. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Und auch dieses quasi persönliche Storytelling, wo ich es schaffe, mein Lieblingshobby wie Angeln zum Beispiel zu verbinden mit meinem Führungsstil, der mich ganz doll geprägt hat, auch diese Zeiten sind vorbei.
Wo wir dann immer so tolle Posts sehen, wo dann Leute sagen so, ja, wie der Fisch und der größte Fisch und das ist ja im Business auch so und du hockst da und denkst so,
Mein Lieblingsbeitrag in dem Zusammenhang war, was mich mein Hochzeitsantrag über B2B-Sales gelehrt hat. Das ging auch viral, aber aus den falschen Gründen.
I guess. Okay. Also jetzt haben wir ja schon mal mit No-Gos angefangen. So, mit was machen wir nicht mehr? Wir machen nicht mehr, ui, guck mal, da ist ein Vogel und mein Business lernt jetzt auch fliegen, so Analogien. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Thomas, ich bin in diese intrinsische Motivation, von der Patrick gesprochen hat, und ich habe die. Und ich sage, ich habe ultra Bock. Und jetzt komme ich zu dir und sage, Thomas, sag mir mal, wie es geht. Was sagst du mir dann?
Ja. Also diese intrinsische Motivation, die würde ich gar nicht mal so als Fundament einfach geben, weil das ist super, super wichtig. Lust zu haben, das eigene Wissen zu teilen, Nummer 1. Nummer 2, den Mut zu haben, es öffentlich zu tun und die Ausdauer immer wieder zu tun. Das ist das, was wir wirklich Schaffensgeist nennen, hence the name. Und das ist nicht selbstverständlich. Das bilden wir uns in unserer Social Media Content Bubble zwar gerne ein, ist es so einfach, in eine Kamera zu quatschen, wie jetzt hier, mal so eben frei von der Leber weg für eine halbe Stunde. Für die allermeisten Menschen ist das verständlicherweise nicht einfach. Das braucht es auf jeden Fall erstmal. Das braucht einfach Training und eine gewisse, ich sage jetzt mal, Fehlertoleranz, um hier diese Lernkurve aushalten zu können. Denn es wird nicht alles vermeintlich perfekt werden, wenn es sowas überhaupt gibt wie perfekt.
Viele umgehen ja diesen Schritt, Thomas, und ich weiß jetzt nicht, wie du auf dieses Wort reagieren wirst. Ich bin super gespannt, und gönnen sich dann Ghostwriting-Ressourcen. Also das kriege ich jetzt sehr oft mit. Ja, genau. Sieht man ja auch mittlerweile in vielen Profilen auch, ne? Bei den, zum Beispiel auch bei den virtuellen Assistenten zum Beispiel, die ich ja auch beauftragen kann, die es auch mit anbieten. Wie reagierst du auf dieses Wort Ghostwriting für meine LinkedIn-Präsenz?
Würde ich vielleicht überraschen, aber es ist ja positiv. Kleiner Spoiler, bieten wir auch an bei Schaffensgeist. Machen wir auch für einige Vorstände. Die Sache ist, vermeintlich ist es einfach, Ghost zu writen, weil dank KI geht es ja super, super einfach, einigermaßen gescheit LinkedIn-Beitrag zu machen. Müsste man meinen.
Ja.
Was ein guter Ghostwriter macht oder was ihn auszeichnet, ist nicht so sehr das Schreiben, sondern das Fragen stellen und das Geschichten finden. Und dazu brauche ich ein Verständnis von der Branche. Ich brauche ein Verständnis von der Motivation desjenigen, für den ich schreibe. Und ich brauche eine gewisse Neugier eben auf die Geschichten. Und da muss ich auch manchmal vorschreiben, damit es da gut funktioniert. Also mit KI ist es nicht so einfach getan, sondern es gehört viel, viel mehr dazu. Viel, viel mehr Empathie auch, um gut Ghost schreiben zu können.
Ist das ein Wort?
Ja. Ja, wir sagen, wir haben es jetzt einfach gemacht, das Wort Ghost schreiben.
Voll. Und Sarah, da sind wir ja auch in deiner DNA, ne, des Content-Marketings. Also die Frage ist ja auch dann hier, egal ob ich es jetzt intrinsisch selbst motiviert mache oder ich war intrinsisch motiviert, einen Ghostwriter zu beauftragen.
Monetäre Motivation habe ich und dann leiste ich mir. Ja.
Wie geht's da in die Redaktionsplanung? Also wie bespiele ich da den Feed optimal? Weil ich glaube, es darf ja jetzt nicht ein Pitch nach dem anderen sein, mit dem ich den Feed fülle, sondern wie sieht da so der erste Schritt aus? Über welche Themen? Wie gehe ich da in die Redaktionsplanung?
Wir sollten, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen, ich bin quasi Anfängerin, da will ich meine ersten Schritte machen und ein bisschen Sichtbarkeit kommen. So, dann werde ich keinen Ghostwriter vermutlich beauftragen, sofern ich jetzt nicht C-Level bin oder im Vorstand.
Okay.
Und für diese Menschen, und das werden die allermeisten sein, ist das Thema Algorithmus und Strategie, finde ich, sogar erstmal zweitrangig.
Ah, okay.
Ist vielleicht jetzt eine unpopuläre These, aber ich glaube, noch nicht alle müssen jetzt hier Hardcore-Creator werden, sondern ab und zu auch mal wirklich in die Übung zu kommen, den Spaß am Prozess des Schreibens selber zu finden, sich mit Menschen auszutauschen, nicht nur in den Beiträgen, sondern auch in den Kommentaren und den DMs. Das gehört für mich dann auch irgendwo dazu. Und erst wenn ich sage, okay, ich komme darüber hinaus, ich will jetzt wirklich ich habe meine Schreibstimme gefunden, also meine Tonalität, meine Themen gefunden und ich will jetzt hier Gas geben und ich lese die Reports von Richard van der Blom und folge einer Britta Behrens und höre die LinkedIn-Lounge, dann wird's langsam spannend.
Okay. Das heißt, am Anfang erstmal ausprobieren, warm werden mit der Plattform. Du hast gerade das Kommentieren angesprochen. Kannst du mal ein bisschen aufräumen, Thomas, mit dem, was sind wirklich gute Strategien und was sind Bullshit-Strategien? Also wir haben ja häufig so dieses, man muss erst kommentieren, dann liken, weil nur das Erste zählt. Dann haben wir, erst 15 Minuten kommentieren, dann posten, dann, also da gibt's ja die wildesten Hacks, nennen wir sie mal. Thomas, räum mal ein bisschen auf, was ist Quatsch und was ist wirklich strategisch ein Mehrwert?
Ja, Sarah, das ist absolut richtig, was du sagst. Es gilt aber auch nur, wenn gerade Vollmond ist und der Saturn im Wassermann steht. Dann ist das, ansonsten ist das nämlich anders. Je nachdem, wie Argentinien spielt.
Verstehe, okay.
Also, liebe Leute, lassen wir doch mal hier bitte mal die Butter im Kühlschrank. Bevor ich mich über solche Details hier unterhalte, wie der LinkedIn-Algorithmus vermeintlich funktioniert oder nicht, so viel Zeit hat doch keiner. Darüber hinaus, es gibt Untersuchungen, die sagen, es gibt nicht den LinkedIn-Algorithmus. Es gibt verschiedenste Patente, die angemeldet sind. Ich glaube, Anzahl 17. Es gibt verschiedene KI-Algorithmen innerhalb des Algorithmus, die miteinander konkurrieren, wer was angezeigt bekommt. Keiner weiß es. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch LinkedIn, niemand, eine Einzelperson bei LinkedIn weiß es nicht genau, wie das jetzt funktioniert, warum ich, Sarah, deinen LinkedIn-Beitrag sehe und Patrick, deinen leider nicht.
Ja.
Und bevor ich mich damit verrückt mache, wie es funktionieren könnte und wie nicht, schaue ich doch lieber drauf, was ich beeinflussen kann. Bestes Fußmittel fürs Leben, ich schaue drauf, was ich beeinflussen kann. Und aber Sarah, um deine Frage konkret zu beantworten, tatsächlich, Quelle LinkedIn-Algorithmus, Richard van der Blom, letzte Ausgabe, ist dieses Vorwärmen, dass ich erstmal was kommentieren muss, bevor ich es veröffentliche und so weiter. Das ist Quatsch. Also ein Kommentar ist ein Kommentar. Und ein Kommentar, der ein Gespräch startet oder fortführt, ist ein guter Kommentar. Nummer eins, ja, weil es gut ist für den Algorithmus. Aber B, noch spannender, ich lerne dadurch neue Leute kennen, komme auf vielleicht neue Ideen und mache das, was ein Social Media Netzwerk kann, nämlich Netzwerken.
Mhm. Macht ja Sinn. Klingt so ein bisschen logisch.
Deine Metapher mit der Messe praktisch, ne? Das, oder
LinkedIn
mit der
ist Party, Party, ne?
Genau. Ja, genau. Ich würde ganz gerne mit euch vorab noch mal einmal definieren wollen, was bedeutet denn überhaupt erfolgreich? Weil wir sehen ja so die Anzahl der Interaktion, der Likes, der Shares, der Saves, der Kommentare die natürlich. Ne? Ist aber, ich würde jetzt mal unterstellen, na klar, von außen sieht eine tolle Interaktion und Reichweite super aus. Aber die Frage ist ja auch, kann nicht ein Post, wo kaum Engagement passiert, nicht auch für mich Leads bedeuten, die sich dann trotzdem gemeldet haben? Also ich kenne das ja von Twitch. Da habe ich ja meine Lurker, die stillen Fans, die ja gar nicht großartig interagieren, aber trotzdem da sind. Ist es nicht auch ähnlich mit LinkedIn zu sehen?
Total. Die Mehrheit der Menschen sind stille Geister oder wie du es nennst, Lurker. Das sind die Menschen, von denen man gar nicht weiß, dass sie da sind, weil sie nie liken, nie kommentieren. Und dann dich entweder auf einer echten Party anquatschen und du so denkst, wo kommst du denn her? Ja. Oder B, im Idealfall auf dich zukommen und dann sagen, Patrick, bist ein guter Typ, machst dir gute Sachen, ich will dir Geld geben. Für deine Dienstleistungen. Und das passiert in der Praxis auch, dass wir auch Anfragen bekommen von Menschen, die uns wirklich auch nur folgen und dann auch erst mehrere Monate später deine Anfrage kommt, weil gerade im B2B ist es ja so, ganz viele Menschen so denken so, ja, ich könnte dessen das Thema gebrauchen, es interessiert mich vielleicht, sind aber noch gar nicht in dem Moment, wo sie eine Kaufentscheidung treffen wollen und kommen dann Monate oder sogar Jahre später auf dich zurück. Und deswegen ist das so wichtig, ein gutes Branding zu machen, fortwährend aktiv zu sein mit deinen Themen, wie du es, Patrick, ja auch jeden Freitag wunderbar machst.
Ja, verstehe.
Mhm. Achso, Entschuldigung, Thomas, ich wollte noch fragen zum Thema Strategie und quasi was ist wie wichtig, weil jetzt sehen wir, also oder ich, vielleicht ist das auch nur meine Bubble, ich sehe immer mehr so Posts, die quasi so die Fortführung der Angel-Posts, irgendwie so, was sagt dir, wenn du 5 Punkte auf dieser Liste erkennst, dann bist du alt und dann kommt halt irgendwie so, keine Ahnung, was haben Stifte mit Kassetten zu tun oder so Hörspielkassetten, solche Quatsch, Bullshit-Kram, um ehrlich zu sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll in eine Business-Strategie passt. Ist das nur meine Bubble, wo ich so einen Schwachsinn zurzeit sehe? Oder ist das so mal wieder so ein Versuch, so aus LinkedIn ein zweites Facebook zu machen? Und das kann doch nicht funktionieren, oder? Ich meine, da ist ja null Business-Mehrwert dahinter. Wenn da irgendwie 5 Leute kommentieren, haha, von der Liste von 5 Dingen kenne ich 3, bin ich jetzt alt, hihi.
Ist nur deine Bubble.
Ist nur meine Bubble. Was habe ich falsch gemacht, Thomas?
Oben rechts gibt es so ein Knöpfle, da kannst du ankreuzen, ob die Leute und die Themen interessieren oder rausschmeißen.
Das sollte ich öfter tun.
Nein, also Spaß, natürlich gibt es, also Melancholie ist so ein klassischer Engagement-Trigger. Oh Gott, für die jüngeren Zuschauer müssen wir noch erklären, was es wirklich mit der Kassette und dem Bleistift auf sich hat.
Ja, man konnte.
Machen wir aber erst am Ende, oder?
Thomas weiß, wie es geht. Wir machen es, genau. Also, wenn du nicht weißt, was es ist, wir sagen es dir am Ende.
Genau. Also das ist ein Engagement-Trigger, der immer wieder funktioniert. Da gibt es ein paar ganz bekannte, persönliche Storytelling gehört auch dazu. Und die mögen für einen einzelnen Post auch wunderbar funktionieren. Genauso wie eine schöne Lästerei über die Lufthansa, unseren Bundeskanzler oder die Deutsche Bahn auch in der Regel gut funktioniert, weil da haben wir alle eine Meinung zu. Können wir alle gerne mitreden, warum nicht auch da. Was bringt dir das? Tatsächlich immer weniger. Im Idealfall hattest du ja früher noch ordentlich Dopamin und Likes gebracht und das mal so einen Beitrag gehabt, der total durch die Decke ging. Yeah, super aufregend, kann man toll einen Screenshot von machen, auf Folien zeigen, mit angeben, wunderbar. Hatte ich auch schon 2, 3. Und ich muss sagen, hat sich gut angefühlt. No kidding. Aber was bringt das wirklich? Relativ überschaubar. Was wichtig ist, ist eben langfristiges, gutes Branding bei deinen Themen, bei den Themen, die für deine Kunden und Kundinnen relevant sind, zu bleiben. Und Gary Vaynerchuk hatte das mal sehr schön verglichen mit Haien versus Hippos, also Nilpferden. Kennt ihr das?
Kennst du nicht, hau raus.
Die meisten Menschen haben ja Angst, vom Hai angefallen zu werden. Ne? Böses Vieh, total tödlich. Viel mehr Menschen sterben von Angriffen von Nilpferden. Aber davon gibt's fast keine Horrorfilme.
Ja, und wir sammeln Happy Hippos, ne? Ja,
wir sammeln Happy Hippos. Gibt's die noch?
Ich glaube, jetzt sind die zum Schokoriegel verkommen, oder? Also ich hatte die als Kind im Ü-Ei, aber jetzt, glaube ich, gibt's die nur so zum Essen, oder? So Keksdinger sind das jetzt. Ich kenne die nicht mal
als Figur. Das kennen die Menschen, die auch die den Bleistiftrick kennen.
Ja, 2 von 5 Punkten, die darauf hinweisen, dass du alt bist.
dass wir alt sind. So, deswegen, fortwährend präsent zu sein und Patrick, ich komme gleich auf deine eigentliche Frage auch zu sprechen, mit den Themen, die relevant sind. Das belohnt nicht nur der LinkedIn-Algorithmus mittlerweile immer mehr, dass man sich selber eine Art Bubble aufbaut, eine Art Themenkorridor, ist ja manchmal auch Ankerthemen dazu. Also sprich, 2, 3 Themen, über die du schreibst. Alles rechts und links davon kannst du mal gerne machen. Ab und zu, wie gesagt, fliegt auch mal so ein Beitrag, aber es wird immer seltener der Fall sein. In der Regel bleiben wir bei den Fragen, Themen, Problemen unserer Kunden. Und das im besten Falle nicht immer nur anlassbezogen, sprich, ich war auf einer tollen Party und da waren tolle Menschen und tolle Vorträge und tolles Essen, sondern dass man wirklich, und das, Patrick, ist jetzt wie gesagt die Antwort auf deine Frage von vorhin,
ja,
das Wissen regelmäßig teilt. Die meisten von uns sind Experten und Expertinnen, mutmaßlich jetzt auch du, lieber Zuhörer, und weißt mehr als deine potenziellen Kunden. Deswegen beauftragen sie dich. Und dieses Wissen zu teilen, darum geht es im Prinzip. Jede Frage, die dir ein Kunde mehrfach stellt, ist ein guter Beitrag. Die meisten Folien, die du zeigst, sind ein guter Beitrag. Alles, was nicht kundenspezifisch ist, natürlich keine Geheimnisse verraten, aber zu sagen, ein Kunde aus dem Maschinenbau im Mittelstand in Baden-Württemberg, kannst du auf jeden Fall bringen. Und dabei würde ich bleiben, und das ist, was wir unseren Kunden empfehlen, die sich hier etablieren wollen mit ihrem Fachwissen oder auch mit ihren Produkten.
Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, über Zahlen sprechen, sprich Zeit, weil wir sprechen jetzt im Moment mal von organisch, also unbezahlt. Wie lange muss ich rechnen? Wie viel Posts pro Woche machen Sinn, dass man sagt, da rührt sich was? Das wäre schon gut, dass du das schaffst. Und wie viel Zeit muss ich rechnen? Wie viele Wochen, Monate, Jahre braucht es, bis das so ein bisschen abhebt?
Es ist sehr schleichend. Das ist ähnlich wie wenn du Sport machst. Na, wenn du ins Gym gehst und jetzt einen Tag lang 6 Stunden Vollgas gibst, dann hast du vor allen Dingen eins, nämlich Muskelkater, und gehst danach lang nicht mehr im Gym. Das ist so dein viraler Äquivalent zum viralen Beitrag. Wenn du es aber regelmäßig machst, auf einem gesunden Niveau, wo du dich kontinuierlich vielleicht im Trainingsplan weiterentwickelst, wirst du natürlich nach 3, nach 6 Monaten auf jeden Fall einen Fortschritt sehen. Nicht zum Tag davor, aber zu dem Anfang, den du gemacht hast. Und so würde ich es auch handeln, dass jeder von uns auf seiner eigenen Lernreise ist, Entwicklungsreise ist, um zu gucken, wie kann ich hier nach vorne kommen. Das ist eine super fiese Antwort auf deine super Frage, Sarah.
Du hast, es kommt drauf an, sehr schön formuliert.
Ja, genau. 3 Monate für erste Erfolge, 6 Monate fängt langsam die Branding-Wirkung an.
Branding-Wirkung.
Aber, having said that, und ich hatte ja nach praktischen Beispielen gefragt. Wir hatten neulich auch ein Corporate Influencer-Programm bei einem Finanzinstitut und da war eine Ausbilderin dabei. Und die hat gar nicht so oft gepostet, 3, 4, 5 Mal. Und die meinte auch schon auf den 3. Beitrag, daraufhin hat sich jemand gemeldet, der jetzt im Vorstellungsprozess ist, als Azubi.
Ja.
War das ein viraler Beitrag? Nö. Nicht mal ansatzweise. Aber es war ein perfekter Beitrag für die Themen. Es hat einfach gut gepasst, war ein gutes Timing und tada. Dann hast du einen Lead, der mehrere, in dem Fall eine Azubi-Stelle, der halt mehrere x-tausend Euro wert ist.
Das ist natürlich großartig. Ja. Jetzt gehen wir nochmal auf die Follower. Sind die noch irgendwie relevant oder ist das so total Vanity-Metric? Noch mehr, als sie schon immer war?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde auch gerne eure Meinung dazu wissen. LinkedIn geht ja immer mehr den Weg, den auch Instagram und TikTok gegangen sind, weg von einem People Graph, People Network, hin zu einem Interest Network. Sprich, es wird immer weniger relevant, mit wem ich wirklich vernetzt bin. Und immer mehr, wer sich für meine Themen interessiert und ob diese Menschen mit meinen Themen, mit meinen Beiträgen interagieren. Ich bin zielgespalten tatsächlich. Auf der einen Seite denke ich mir, cool, dann wird es wirklich mehr ein Fachnetzwerk und das unterscheidet LinkedIn ja auch von Instagram, von TikTok und so weiter. Und auf der anderen Seite kann es für weniger Inspiration sorgen, Stichwort Blick über den Tellerrand. Und vor allen Dingen gibt es schon ein paar Personen, die ich einfach auch gerne mal, denen ich folge, auch wenn die was ganz anderes posten, als was mich interessiert. Alte Schulfreunde, alte Kollegen zum Beispiel, einfach inspiriert. Ja. Will ich auch in meinem Newsfeed noch haben. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass ich das besser einstellen kann oder zumindest besser erklärt bekomme. Auf Instagram gibt es den, wie ist der Chef da, Adam Mosseri, glaube ich. Mhm. Der stellt sich alle 2 Tage vor eine Kamera und erklärt, wie Instagram funktioniert. das würde ich gerne mal bei LinkedIn haben. Anstatt so eine Rumraterei.
Thomas, wenn ich jetzt losgelegt habe, ich habe so ein schönes Grundrauschen, ich habe meine Ankerthemen, hast du sie genannt, die habe ich gefunden. Und jetzt überlege ich als Personal Brand, vielleicht möchte ich, oder als Expert, vielleicht möchte ich jetzt so ein bisschen anschieben mit Paid. Macht es Sinn? Welche Formate gibt's da? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wenn ich sage, ich werfe ein bisschen Budget drauf? Jetzt eben nicht die klassischen Lead-Ads oder sowas, sondern so ein bisschen Budget auf mein Personal Branding.
Genau, es sind zwei Möglichkeiten, um einen die Dinger zu pushen. Das kennst du von Facebook vermutlich, dass noch mehr Menschen aus deinem Netzwerk deinen Beitrag sehen. Das finde ich Quatsch, das würde ich nicht machen. Stattdessen lieber den Beitrag nochmal veröffentlichen oder reposten nach 4 bis 24 Stunden ohne eigenen Kommentar. Das ist die kostenlose Variante. Und die zweite Möglichkeit ist ein Thought Leader Ad. Das ist etwas, was viele Unternehmen machen, wenn sie wirklich ein oder mehrere Personen haben, die sie als Meinungsführer, als Thought Leader etabliert haben, also schon dieses Renommee in der Branche haben. Und dann ist es normalerweise so, dass man einen Beitrag schreibt, der eben perfekt zu Personal Brand und zur Company passt und diesen dann quasi pusht. Das heißt, es ist ein normales Werbemittel in der normalen Kampagne, wo ich mir aussuchen kann, Zielgruppe, Region, Laufzeit, Budget und dann gib ihm. Und dann kann das gut funktionieren, wenn es hier um Branding, um Reichweite geht. Für Leads eher weniger. Und dafür kann man normal ein Lead-Magnet, Lead-Formular nehmen. Aber es kann natürlich unterstützen, gerade wenn es hier um eine seniore Stelle geht, Geschäftsführer, Vorstand vielleicht auch, um diese Person, dieses Thema bekannter zu machen.
Wir haben jetzt ja gesagt, für einen Start brauche ich keinen Contentplan. Das ist Quatsch. Jetzt bin ich durch mit dem Start. Jetzt fühle ich mich wohl, jetzt habe ich eine Ahnung und jetzt will ich es professionalisieren. Mhm. Vielleicht auch als Unternehmen, wo ich sage, im Corporate Influencer-Tum, wir haben ja schon auch hier im Podcast über Corporate Influencer gesprochen und dass es eben nicht so ist, so, hey, Ines, schreib mal was, sondern dass da schon so ein bisschen Strategie dahinter steht, wenn wir es ordentlich machen. Wir wollen jetzt also tatsächlich, wie der Patrick vorher schon mal versucht hat, in die Redaktionsplanung zu gehen. Jetzt sind wir soweit. Jetzt wollen wir in die Redaktionsplanung. Wie sieht eine sinnvolle Redaktionsplanung aus? Wie sieht eine Strategie aus, wenn ich warm geworden bin mit dem Netzwerk? Themen, Postingfrequenz, Art der Posts, keine Ahnung. Hau mal raus, Thomas.
Wie viel Zeit gebt ihr mir für die Antwort?
3 Minuten Maximum.
Oh, 3 Minuten, okay.
Also sprich schnell.
Schnell sprechen ist keine Challenge für mich. Langsam sprechen ist die Kunst.
Das fängt jetzt an, wenn er die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt von 1,5-facher Geschwindigkeit wieder runterstellen. Es gibt so ganz wenige Podcasts, die kann ich nicht auf 1,5- bzw. 2-facher Geschwindigkeit hören. Wir machen jetzt einen draus, Thomas. Ja. Let's go.
Ich kann das gar nicht. Anyway, unser Mantra ist der sogenannte LinkedIn-Dreiklang. Dreiklang, das heißt, du hast quasi 3 Säulen auf LinkedIn, die du nutzen kannst. Nummer 1, der Vorstand, das Top-Management. Nummer 2, die Company-Page. Nummer 3, die Markenbotschafter/Corporate-Influencer, also die Belegschaft, ob organisiert oder nicht. Wenn du viel Wumms auf LinkedIn haben möchtest, dann tust du gut daran, diese 3 Kanäle im Auge zu haben und idealerweise aufeinander abzustimmen. Sprich, dass es hier eine Überlappung gibt bei den Themen. Nicht immer, aber zumindest teilweise. Wir hatten neulich einen Kunden aus dem Energiesegment. Und daher war es zum Beispiel das Thema Wärmepumpe gerade ein Schwerpunktthema. Weil Hochsommer. und das heißt, dass dieses Thema Wärmepumpe aufgegriffen wird von diesen 3 Kanälen. Company Page, Vorstand, Markenbotschafter. Mit, Achtung, ihren jeweiligen Perspektiven. Das heißt, hier werden keine Beiträge vorgeschrieben. Hier wird es nicht gesagt, hier, du postest das dann und du postest das 5 Minuten später. Nein, es geht nur darum zu sagen, so, das ist unser Schwerpunktthema. Das wollen wir in diesem Monat oder in den 2 Wochen behandeln. Und dann spricht man sich ungefähr ab, wer wann was postet und informiert sich gegenseitig. Das ist hauptsächlich ein Kommunikationsthema auch, dass man weiß, wann was passiert und man sich so gegenseitig unterstützen kann durch Liken, durch Kommentieren, durch Empfehlen von diesen 3 Ebenen. Und Stichwort Redaktionsplanung, wenn ich jetzt ambitioniert bin, ne, wir gehen jetzt Verlassensanfängerlevel, wir haben uns etabliert, wir wollen Gas geben, dann würde ich versuchen, dass ich 2 bis 3 Mal pro Woche poste. Dafür brauche ich aber entsprechend Zeitinvest, sprich 2 bis 4 Stunden vermutlich. Das heißt, hier ist der Weg auch noch mehr über die Kommentare zu gehen. Content ist ja mittlerweile nicht nur Content, also nicht nur Beiträge, sondern auch Kommentare. Was brauche ich für gute Kommentarstrategie? Eine People-to-Engage-Liste. Das heißt, ich sollte mir schauen, wer sind denn die, Achtung, Wasserlöcher, die Influencer, die Multiplikatoren in meiner Branche. Das können Eventveranstalter sein, Podcasthaus, Buchautoren, wie heißen sie? Verbände zum Beispiel.
Ja.
Um da zu gucken, wer von denen ist auf LinkedIn aktiv? Wer postet über meine Themen? Beziehungsweise wer hat die Follower, die ich eigentlich auch haben möchte? Und dann kann ich mich da quasi dranhängen und dann sinnvolle, Achtung, bitte, bitte nur sinnvolle Kommentare auch ergänzen. Sinnvoll heißt, wenn ich etwas zur Diskussion beitragen kann, wenn ich eine Rückfrage stellen kann, das wird viel zu selten gemacht übrigens, oder auch etwas noch ergänzen kann. Nicht einfach nur, um einen Kommentar zu posten, weil der Thomas das im Podcast gesagt hat, sondern weil es sinnvoll ist, weil dahinter Menschen stecken, mit denen ich mich vernetzen möchte. Sowohl der Originalautor als auch die anderen. Und das waren 2 Minuten 55.
Stark. So wollen wir das. Und jetzt dürft ihr wieder ein bisschen langsamer, also jetzt dürft ihr wieder schneller stellen. Jetzt dürft ihr wieder so auf 1,5-fache Geschwindigkeit stellen, wenn ihr meine Stimme in 1,5-fache Geschwindigkeit aushaltet, beziehungsweise mein Tempo. Thomas, nochmal so zur Einordnung. Wie siehst du LinkedIn im Marketing-Mix? Wir sind ja kein Silo. Wir sprechen zwar heute nur über LinkedIn, aber wie siehst du LinkedIn als Kanal in so einem sinnvollen Marketing-Mix eingeordnet? Mit was funktioniert das besonders gut? Ist es ein Kanal, wo du sagst, na, theoretisch können wir auch einfach nur LinkedIn machen? Das trägt sich erstmal alleine. Ist LinkedIn eher ein ergänzender Kanal? Wie würdest du LinkedIn einordnen?
Also es ist sicherlich kein Single-Channel, aber für Unternehmen, die rein im B2B sind, ist wirklich die Frage, wofür bräuchte ich noch andere? Also wofür brauche ich ein Instagram, ein TikTok und Facebook? Das kann das eher ergänzen. Dann kann aber schon das sein, dass LinkedIn wirklich der Lead-Channel ist. Nehmen wir mal vielleicht das Thema Ausbildung raus. Da bin ich auf LinkedIn. Ist nicht perfekt, würde ich sagen. Ansonsten natürlich muss ich es, je nachdem, was meine Ziele sind. Im Recruiting ist LinkedIn wichtig. Im Vertrieb ist LinkedIn wichtig. Im Branding ist LinkedIn wichtig. Und dann würde ich es schon andocken an meine anderen Maßnahmen, die ich habe. Wie beispielsweise Messeauftritte. Ich meine, ich habe einen Produktlaunch bei einer schönen Messe. Dann sollte ich das natürlich entsprechend vorbereiten von der Company Page. Ich habe einen Messestand, ich habe ein LinkedIn Event, ich bereite wochenlang, bereite ich darauf hin. Die Vertriebler und Vertrieblerinnen, die vor Ort sind, die sollten natürlich auch auf LinkedIn aktiv sein und auf diesen Messestand hinweisen, weil sie sind ja auch vor Ort. Was kann ich dort erleben? Was macht das Produkt aus? Gerne die persönlichen Kontakte auch persönlich anschreiben. Gerne auch gegenseitig unterstützen bei den Posts, die ich davor mache und eben bei anderen Menschen, die auch auf die Messe gehen, auch da in den Kommentaren präsent sein. Bitte nicht einfach nur sagen, wir sind auch da, wir stellen das Produkt vor, sondern wirklich, ne, wie auf einer Business Party halt, wie im richtigen Leben. Idealerweise.
Ja, total. Also ich glaube, das tut ja auch euch unglaublich gut, wenn ihr Kunden, Partner genau dabei begleitet, dass ihr, man spricht ja ganz gern so vom Social Proof, aber dass man auch so ein bisschen diesen Live Proof hat. Ich existiere nicht nur im Feed bei LinkedIn. Ja. Sondern mich gibt's halt auch im Kommunikationsmix, im Marketingmix, mich gibt's in 3D zum Anfassen, um dann halt entsprechend diesen Proof of Concept zu haben, auch über meine Geschichte, die ich im LinkedIn-Feed zum Besten gebe. Ja. Und gerade wenn ich rausgehe, ist es ja auch ideal, wenn ich Content habe und nicht irgendwie, um es wieder dieses KI-Geschmäck da reinzubringen, das nächste offensichtliche KI-Bild dazu poste. Ne? Das wäre auch noch meine Frage, wenn ich dann diesen Content habe, ist es natürlich ideal. Wir sehen aber natürlich auch, ich weiß nicht, Sarah, wie es deinem Feed geht, da wurde ja schon gejudged von Thomas, inwieweit man ja eigentlich auch oft immer so das Selfie sieht, was aber recht random wirkt zum Thema, was man anspricht. Also so diese Schere zwischen, was ich sage und was ich zeige, empfinde ich oft als groß.
Wenn es nur ein Selfie ist und du, Patrick, drückst einfach deine Gedanken zum gewissen Thema aus.
Ja.
It's fine. Wir sind soziale Herdentiere. Wir gucken immer andere Menschen ins Gesicht. Deswegen wirken Selfie einfach. Ich gucke automatisch dahin. Ich kann nicht anders.
Ja, und verstehe.
Wenn du noch die Mühe gibst, ne, machst du ein Text-Overlay zum Selfie, wo das Thema nochmal draufsteht und das passt dann zur Headline des Beitrages. Hey, vollkommen okay. Dann funktioniert das einfach. Und da würde ich gar nicht, also bevor ich gar nichts mache, bevor ich einen guten Beitrag nicht veröffentliche, mache ich lieber ein Selfie, auch ohne Text.
Jetzt gleich nochmal hier Frage, nur Text funktioniert schlechter als Text mit Bild? Oder wie, was ist mit dem ominösen Link? Kannst du das mal so hierarchisch einordnen? So, wenn ich jetzt was plane, was wäre so beim Thema, wie wäre die Umsetzung optimal?
Optimalerweise, also mein Lieblingsformat mit Abstand war, ist auch noch ein bisschen lange Zeit, der sogenannte Dokumentenpost, dieser PDF-Slider-Karussell-Geschichte, die man so hin und her wischen kann. Weil, die kann ich wunderbar vorbereiten, ich kann damit einen komplexen Prozesszusammenhang auch wunderbar erklären, auch einer gewissen Tiefe mehr als im normalen Beitrag. Und durch diese vielen Interaktionen, dieses Wisch, 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 hat es auch ordentlich im Algorithmus gewumst. Jetzt gibt es zwei Sachen. Nummer eins, der Algorithmus, die Ansicht ist kleiner geworden. Das heißt, ich sehe jetzt auf einmal mehrere Slides und das heißt, der Text ist kleiner geworden. Nee, muss ich nochmal anpassen. Und Nummer zwei, die Reichweite von diesen Dingern ist auch ein bisschen runtergegangen. Aber trotzdem würde ich noch sagen, das ist meistens so der beste Impact-Effort-Invest im Sinne von Aufwand und Ertrag, was ich da habe durch dieses Format. Dann käme eigentlich schon der klassische Bild-Text-Post. Ne, Brot- und Butterbeitrag, würden die meisten machen, würde ich auch immer bestarten. Machst du nichts falsch. Umfrage lief lange Zeit noch gut, aber wurde irgendwie auch von vielen Leuten missbraucht und wird zu selten richtig gut gemacht. Eine Umfrage kann ein tolles Tool für eine Miniserie sein. Teil Nummer eins, Umfrage. Teil Nummer zwei, Ergebnisse der Umfrage um meinen Senf dazu. Dann kann man das gerne noch probieren. Dann auf Platz vier sind wir, glaube ich, ist irgendwo Video. Für Menschen, die es gewohnt sind, in eine Kamera zu sprechen, gerne Videos machen, die laufen so okay. Für die allermeisten Normalos ist das zu viel, vor allem mentaler Aufwand, damit es sich lohnt, dann lieber Selfie machen. Und Nummer 5, glaube ich, sind jetzt der reine Textbeitrag. Finde ich sehr schade, würde ich auch gerne häufiger machen, auch mehr empfehlen, aber da fehlt halt nun mal der visuelle Anker. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert.
Ja, da arbeiten ja dann viele mit einem Hook à la ich bin jetzt pleite und dann ist am Ende die Auflösung, wenn ich das und das nicht getan hätte, wäre Folgendes passiert, wie hast du das empfunden? Ne? Das wäre auch nochmal so meine Frage. Gibt es schon so einen unausgesprochenen Knigge? Ihr habt ja gerade mimisch reagiert. Schaut in unseren YouTube-Kanal, um das zu sehen, liebe Zuhörerinnen. Gibt es einen unausgesprochenen Knigge, auch bei Schaffensgeist zum Beispiel, Thomas, wie man dort diese Aufmerksamkeit fängt mit einem entsprechenden Hook oder einer gewissen Dramaturgie in der Wortbildsprache, die ich dann dazu poste? Was ist da so dein Credo?
Ganz allgemein, Dinge, die auffallen, andersrum, Dinge, die anders sind, fallen auf.
Ja.
Ne? Das heißt, ein Selfie ist okay, funktioniert, du guckst mal hin, aber wenn du wirklich auffallen willst, machst du halt was anderes. Mach ein Selfie und drehst mal um 180 Grad auf den Kopf.
Ja.
Beispielsweise. Oder du machst, wenn du dir viel Mühe geben willst, mit Canva machst du eine schöne so 3D-Optik, dass du quasi vor dem LinkedIn-Beitrag bist, zum Beispiel. Mach das, guck dir an, was der Wettbewerb macht und mach was anderes. Finde ein bisschen deinen eigenen Stil. Und wenn es das chronografisch ist, ne, du sitzt irgendwie vor einem blauen oder vor einem grünen Hintergrund und machst nur damit deine Bilder. Und das ist deine Bildsprache. Ich hatte neulich einen Kunden gehabt, der hat für sich, das war wunderschön, das waren die schönsten PDF-Slider, die ich je gesehen habe, ging es um Philosophie und KI. Und da hat sich das als Vorlage erstellt, in viel Aufwand, sehr liebevoll gestaltet. Und dann hat er damit seine Beiträge gemacht. Das sah fantastisch aus, es war total on-brand. Also es gibt unser Mantra ist nicht zu sagen, mach es so und so. Unser Mantra ist, finde das, was zu dir und deinem Thema passt, wo du dich wohlfühlst und was du noch im Alltag auch noch produzieren kannst. Es gibt nicht die LinkedIn-Polizei und es wird keiner mit dem Finger auf dir zeigen, sondern die meisten Leute müssen sich vor allen Dingen damit wohlfühlen. Also das Thema Authentizität, das eine Wort, das wir heute noch gar nicht im Mund genommen haben, wo ich sage, hey, das kannst nur du als Autor beurteilen. Ist das für dich authentisch?
Klar.
Stehst du dahinter? Passt das zu dir? Und das ist, liebe Leute, oder? Sag mal, Sarah, Patrick, sag mal, das ist ja die Grundlage von einer guten Brand, die einzigartig ist, wenn du bist.
Ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Thomas. Ich habe bei einem, also ich bin nicht sonderlich aktiv auf LinkedIn, shame on me, aber ich habe bei einem meiner letzten Posts so einen Spaß, aber nicht ganz Spaß-Kommentar bekommen. So ungefähr, die ganzen Emojis schreien ja geradezu nach KI, was jetzt nicht gar so schlimm ist, weil ich ja gerade im Schwerpunkt eben meine Expertise im KI-Bereich habe, aber tatsächlich
ist das
mein Style schon immer gewesen. Also ich bin schon immer jemand, der viele Emojis in seinen Posts hat und ich mache das ganz bewusst weiterhin, obwohl ich obviously weiß, dass das häufig als KI-Marker interpretiert wird, weil KI ja Emojis und spezielle Emojis ganz besonders gerne mag, ist mir total wurscht. Ich bleibe einfach dabei. Ich kann das gut ab, diese Kommentare, oder auch kann ich gut ab, wenn jemand glaubt, das wäre mit KI geschrieben. Ja, wäre ja witzlos, wenn ich keine KI für meine Posts nutzen würde. Aber am Ende baue ich tatsächlich immer noch mehr Emojis rein, als die KI im Standard macht, weil es einfach, es ist mein Style. Ich mag das. I don't care if you like it or not.
Klar.
Ich mag das. Und ich, das ist so, zumindest aus meiner Perspektive, ich kann das ganz gut ab. Vielleicht auch, dass wir gar nicht so dem Style Guide hinterherjagen, Thomas. Das war jetzt so der Impuls, den ich von dir da mitgenommen habe. Den imaginären, maybe irgendwo auf irgendwelchen Expertenseiten stehenden Style Guide, sondern eher unseren Style finden.
Ja. Ja, ich glaube aber, Sarah, das wird generell ein Problem, weil was ja auch immer wieder ausschlägt in Sachen KI-Muster mit GPT-0 zum Beispiel zu erkennen, wenn du auch von Natur aus eher akademisch schreibst, da schlagen die dann natürlich auch direkt aus in Sachen, ne, KI-Muster zum Beispiel. Ich bin völlig bei dir, Sarah, wenn es dann so um diese offensichtlichen, ne, nicht das, sondern jenes, es ist kein Regal, kein Schrank, sondern ein Kühlschrank. Na, ich glaube, das können wir
sowohl
alle nicht mehr lesen.
Sowohl als auch.
Genau, aber ich glaube, da können wir uns nicht frei machen, dass auch natürliche, authentische Inhalte oft dann fehlgedeutet werden. Da bin ich aber auch gespannt, Thomas, was das auch algorithmisch für uns bedeutet, weil natürlich ist es ja ein bisschen wie ein Wetterbericht, ne? Wenn sich ein Algorithmus nur zu 50% sicher ist, dass Sarah das mit KI geschrieben hat, versus der Algorithmus denkt zu 90% Sicherheit, ne? Dass es zu einer Bewertung kommt. Das wird ja auch eine große Fragestellung sein, weil ich denke mal, Thomas, es ist ja wahrscheinlich ein großes Thema, ne, auch Inhalte nicht nur zu brainstormen, sondern dann auch mit KI final zu erstellen. Und da ist dann, glaube ich, so das finale Lektorat auch nochmal ein Thema.
Boah, ich glaube, ich sage jetzt was und ihr werdet mich vielleicht nie wieder einladen. Aber scheiß doch mal auf den Algorithmus. Also, wenn du, lieber Patrick,
ja,
so schreibst, wie du sprichst, erkenne ich dich in jedem Beitrag eher wieder und finde mehr Vertrauen. Und ich glaube sogar, dass wir an einem Tipping Point sind oder zumindest kurz davor sind, wo wir langsam auch sagen, okay, Informationen, KI ist vollkommen fein. Hier sind die 5 Dinge, die du machen musst, um das und das zu erreichen. Prima. Brauche ich. Ist KI wunderbar für. Wenn ich es aber jetzt mit persönlicher Erfahrung oder auch sogar noch einen Touch an Persönlichkeit haben möchte, und das wollen wir, denn wir sind soziale Herdentiere. Wir dürsten nach diesem persönlichen Kontakt und auch ein bisschen nach Unterhaltung oder Infotainment.
Klar.
Dann gönn es dir doch bitte, KI eher zu reduzieren und schreib, wie du schreibst. Natürlich kannst du deine KI
das auf jeden Fall.
Ja.
Aber dann sind wir ja tatsächlich wieder, dass wir den Algorithmus doch nicht ignorieren dürfen, weil er führt ja schon dazu, ob ich gebannt werde oder nicht. Deswegen bin ich voll bei dir mit deinem Schlussfazit, ne? Dass wir da in der Lage sind, dann wirklich, ne, echten Bio-Content zu produzieren.
Bio-Content kannte ich noch nicht.
So, genau. Und weil sonst haben wir natürlich ein algorithmisches Problem, ne? Meta, Microsoft mit LinkedIn haben das ja auch genau das angekündigt. Ich bin auch ganz dankbar drüber, weil ich weiß nicht, Sarah, da muss ich auch noch ein bisschen aufräumen, was Thomas uns empfohlen hat, ne? Was will ich im Feed sehen und was und wen nicht in Sachen KI-Content so, ne? Weil es ist ja schon eine Farce geworden. Deswegen, also ich bin da schon dankbar. Ich sehe jetzt LinkedIn noch nicht als Paradebeispiel, weil wenn ich dort mein KI-Bild 4-mal um die eigene Achse drehe, wird auch entsprechend dann das die KI-Gesichtung weggenommen. Da liegt die Verantwortung noch bei uns. Aber insgesamt, ja, ich bin voll bei dir, Thomas. Also der Bio-Content, da wäre ich sehr dankbar für. Und nicht nur auf der Inhaltsebene als Post, sondern auch auf der Inhaltsebene bei Kommentaren zum Beispiel.
Ja,
na,
weil da geht es ja leichter eigentlich.
Voll.
Also wenn du auf die Idee kommen solltest, einen Kommentar KI zu generieren, dann hast du auch ein Problem in deinem Leben. Und Patrick, was du vorhin angesprochen hast, das Thema...
Ja.
Echte Business Party, echtes Leben. Wenn ich
auf
LinkedIn super souverän, total glatt gebügelt und experienced bin und dann bin ich so ein Dude in der Business Party, der keine 5 Worte aufeinander hintereinander sagen kann. Was ist das für ein Branding?
Voll. Voll.
Ja.
Ja, also das ist ja eh schon immer Social Media, ne, so seine härtesten Kritiker in den Kommentaren mal in Real Life zu begegnen und wie es dann aussieht mit der Konfrontation, ne, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich bin sehr dankbar, muss ich Sarah, für die Konfrontation mit Thomas hier in diesem Format. Es wird kein Blatt vor den Mund und den Algorithmus genommen, das gefällt mir immer gut. Und ich muss sagen, Thomas, es hatte gar nicht so viel kommt, es kommt drauf an, sondern sehr klare Aussagen mit entsprechenden Statements, mit denen ich auch arbeiten kann. Genau das wollen wir hier haben. Und Thomas, du kennst das Format, du bereitest dich bestimmt schon mental darauf vor, auf die abschließenden Worte für dieses Format. Und Sarah wird jetzt subtil ihren Hook setzen, um hier für Abos, Likes und Kommentare aufzurufen. Dankeschön, Thomas.
Genau so ist es. Wenn dir die Nummer hier gefallen hat, klicke bei allen Buttons, die da draußen so sind, auf Folgen und so weiter, weil dann hörst du mehr von uns. Und liebe Kinderlein, Tante Sarah erzählt euch jetzt, wofür diese Kassette und der Stift da war. Früher, so vor Spotify, gab es so kleine Kästelchen, die hast du in ein anderes Kästelchen reingemacht und dann hast du auf Play gedrückt und dann kam da Musik raus. Problem an der Geschichte war, diese Kästelchen, die mit der Musik drauf, hatten 2 Seiten und natürlich war der Hit, den du gerade in Dauerschleife hören konntest, nur auf einer der beiden Seiten. Jetzt hättest du aber blöderweise, damit sich das Ding quasi wieder zurücksetzt, die andere Seite hören müssen, um dann wieder deinen Lieblingshit hören zu können. Und damit das nicht ist, konntest du in diesem Kästchen war ein Loch drin, da hat genau ein Stift, ein Bleistift reingepasst und konntest du zurückspulen. Das musstest du manuell machen, wie so ein Fidget Spinner. Musstest du manuell zurückspulen. So. Also alle, ich bin Jahrgang 85, ich glaube mal so alle ab Jahrgang 95, die sind jetzt ein Stück schlauer dank mir. Und jetzt legt Thomas noch einen drauf, weg von Tante Sarah, erzählt euch was, hin zu Business Input. Thomas, deine letzten Worte.
Ich finde das immer noch so großartig, was du gerade erzählst. Okay.
Jetzt könnte, scheiße, letzte Worte, was wollte ich sagen?
nein, alles gut, ich finde es eine mega Erklärung, Sarah. Ob ich da rankomme, weiß ich nicht. Aber liebe Leute, traut euch gerne tatsächlich mit der jugendlichen Begeisterung eines jungen Menschen, der Bilder gemalt hat und seinen Eltern, seinen Freunden gezeigt hat. Traut euch mit derselben Begeisterung, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und schreibt einfach mal gerne einen LinkedIn-Beitrag runter. Macht dazu ein schönes Video, ein schönes Foto. Ob ihr das dann veröffentlicht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber findet den Spaß auch daran, euer Wissen zu formulieren, auszudrücken, zu kommunizieren. Und wenn ihr dann den Mut habt, es zu veröffentlichen, es werden magische Dinge passieren. Ich weiß nicht was, ich kann nicht garantieren, ob es passiert, wann es passiert, aber ich kann garantieren, dass wenn ihr es nicht tut, auch nichts passieren wird. In diesem Sinne viel Spaß und viel Schaffensgeist.
Sagt Thomas Herzberger beim 121 Watt Podcast.